Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Buch des Propheten Jesaja, die ersten Verse im 5. Kapitel. Da lesen wir, wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hat einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub einen Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte nun man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaots Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Und siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Und siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. So lesen wir Jesaja 5. Liebe Gemeinde, die Bibel ist das Buch aller Bücher. Kein anderes Buch ist an Inhalten und an präzisen Klärungen so reich wie dieses. Und dabei ist unheimlich, die Bibel dokumentiert einen großen Misserfolg. Die Bibel beschreibt, mit was für einem großen Aufwand, mit wie viel Weitsicht und mit wie viel Engagement und Liebe Gott sein Erlösungswerk mit dem Volk Israel begonnen hat, wie er sein Herz an dieses Volk verschenkt und in ihm mit verschiedensten umsichtigen Maßnahmen dafür gesorgt hat, dass Gutes in ihm wachsen und werden möge. Aus dem Samen Abrahams hat er sein Volk erschaffen. Durch Mose hat er es aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt, hat ihm sein heiliges Zelt gegeben und priesterliche Amtsträger mit präzisen, bescheidenen Aufgaben, klare, verständige, soziale Gesetze. Den siebenten Tag, der dem Leben seinen stärkenden, befreienden Rhythmus gibt. Er hat das Volk gelehrt, im jährlichen Rhythmus Feste zu feiern und klagende und jubelnde Lieder zu singen, voller Hoffnung. Er hat diesem Volk zu militärischen Siegen verholfen und es begabt mit charismatischen Richtern und Anführern und dann gegen seinen eigenen Willen mit dem König, den sie haben wollten. Große wirtschaftliche, aber auch wissenschaftliche und künstlerische Erfolge hat er ihm geschenkt, aber am Ende war alles vergeblich. Ein einziger Misserfolg. Ich wartete auf Rechtsspruch, aber siehe, da war Rechtsbruch. Das Wenige, was Gott von den Menschen erwarten wollte und musste, das haben sie ins Gegenteil verkehrt. Trotz aller inneren und äußeren Erziehung, trotz allen umsichtigen Anordnungen und allen leidenschaftlich ergreifenden Werten, die Gott diesem Volk gegeben hat, konnte sich in Israel kein wirklich gerechtes, kein wirklich von der Liebe umfangenes Leben etablieren und entfalten. Auch in Israel missbrauchten die Mächtigen ihre Macht. Auch in Israel zogen sich deshalb andere zurück. Ein jeder schaute nur auf seinen Weg, klagt Jesaja. Auch in Israel wurde hinter den Fassaden der schönen Feste viel Ehrloses und Gemeines getan. Ich wartete auf Gerechtigkeit, aber stattdessen gab es Grund, über viel Schlechtes zu klagen, stellt Gott durch seinen Propheten ernüchtert fest. Darum, sagt er dann, übergebe ich dieses mein geliebtes Volk dem Verderben. Ich reiße die Mauern ab und lasse alles verwildern. Und so, liebe Gemeinde, ist es ja auch tatsächlich geschehen. Schrecklich für jeden, der die Geschichte kennt. Auch wenn sich im Volk Israel kaum immer jemand das vorstellen konnte, ist es dann so weit gekommen. Im Jahr 587 vor Christus wurde Jerusalem erobert, die Stadtmauern wurden geschleift, die Oberen im Volk wurden zu einem Teil getötet, andere geblendet, andere verschleppt nach Babylon, wo sie in der Fremde sich arrangieren und alles neu aufbauen mussten. Und mit den Großmachtsträumen dieses Volkes war es ein für allemal vorbei. Durch dieses Gottesgericht, liebe Gemeinde, haben aber einige doch einiges gelernt und sich zu Herzen genommen. Ernsthaft haben sie endlich die Schriften der Propheten zu lesen, zu redigieren und weiterzugeben begonnen. Darum können wir sie jetzt 2500 Jahre später lesen. Viele Juden wollten fortan mit ganzem Ernst und Eifer Gott dienen und haben das auch getan. Und doch, die Heuchelei ließ sich nicht ausrotten. Erneut kamen im Volk die Blender und Schönredner zur Macht. Die Menschen wiegten sich in Sicherheit. Man feierte die religiösen Feste und nutzte gleichzeitig die Gelegenheit, um die Geschäfte zu machen, auch wenn sie nicht besonders sauber und rechtmäßig waren. Richter ließen sich wieder kaufen und die Steuerbehörden drückten die Kleinen und sorgten für Löcher für die Reichen. Aber die Kleinen waren deswegen nicht einfach besser, sondern suchten auch ihre Vorteile und ein möglichst bequemes Leben, fluchten und schimpften über die da oben und machten es sich einfach mit dem Gedanken, wenn es so gehen würde, wie sie es denken, dann wäre alles gut. Auf Rechtsspruch hat Gott gewartet, aber stattdessen musste er zusehen, wie das Recht gebrochen und die Gerechtigkeit mit Füßen getreten wurde. Und das zunächst einmal nun wirklich Traurige an all dem war, sogar auch viele hundert Jahre später, als endlich Jesus in diesem seinem Volk geboren worden war und seine überreiche Güte und Liebe ausströmen ließ zu den Hohen und den Niedrigen, als er unterwegs war von Galiläa nach Jerusalem und die Aussatzkranken gesund gemacht hat und den Blinden das Augenlicht schenkte. Auch da war nicht die Freude und Dankbarkeit die allgemeine Reaktion. Auch da wollten die Menschen nicht wirklich hören, was ihnen Jesus sagen wollte über das Recht und die Gerechtigkeit, die er nun endlich Wirklichkeit lassen werden sollte. Im Gegenteil, wir haben es gehört. Jesus erzählt noch einmal die unglaubliche Geschichte. Unglaublich, diese Geschichte. Ein Mann baut einen Weinberg und gibt ihn am Ende in tadellosem Zustand in Pacht. Und dann, als er den Anteil, der ihm zusteht, einfordert, werden seine Boten beschimpft, geschlagen, misshandelt, vertrieben, getötet. Und als er am Ende seinen eigenen Sohn schickt, haben auch vor ihm die Pächter keine Scheu, sondern töten ihn. Diese unglaubliche Geschichte erzählt Jesus, aber so ist es ja dann auch wirklich geschehen. Die Verantwortungsträger im Volk Israel haben Jesus verurteilt und haben manipulativ geschickt das Volk dazu gebracht, dass es geschrien hat ans Kreuz mit ihm. Und Jesus ist gestorben. Noch einmal ein gewaltiger Misserfolg. Von seinen Jüngern verlassen ist Jesus verhöhnt und verspottet gestorben. Ein offenkundiger Misserfolg. Gott aber hat ihn auferweckt und erhöht. Und jetzt herrscht und regiert er. Und Gott hat diesen Misserfolg in den nun endgültigen Sieg gewendet. Aber nicht so, dass dieser Sieg nun offenkundig ist und wir alle sehen und spüren können, wie Jesus an der Macht ist und regiert, sondern so, wie es Jesus angekündigt hatte, dass er bei allem offenkundigen Misserfolg dennoch hier oder dort und viel mehr, als es die Mächtigen wahrhaben wollen, Menschen erfüllt mit seiner Barmherzigkeit und mit dem Willen, ihm zu folgen auf seinem Weg der Liebe und der Treue, im Vertrauen darauf, dass er die kleinen und die großen Misserfolge verwandeln kann in Siege, in Freude und Jubel. So, liebe Gemeinde, ist Jesus am Werk. Aber äußerlich ist und bleibt alles beim Alten. Noch nie hat Gott hier auf dieser Erde eine Gemeinschaft aufbauen können, an der er nur eben Freude hätte haben können. Eine Gemeinschaft, die seinen gerechten Erwartungen gerecht geworden wäre und ihn nicht auch enttäuscht hätte. Vor vielen hundert Jahren wollten die Begründer der Klostergemeinschaften wenigstens in ihrem kleinen Kreis eine solche Gemeinschaft, einen solchen Garten der Liebe Gottes aufbauen, aller Hingabe. Aber wenn wir die Chronik zum Beispiel vom Kloster St. Gallen lesen, ist offenkundig, dass auch von dieser Gemeinschaft Gott oft und in mancher Hinsicht enttäuscht worden ist. Im viel Größeren hat dann Mohammed seinen Gefolgsleuten versprochen, dass mit ihrer Gemeinschaft der wahrhaft Gläubigen nun endlich die beste aller Gemeinschaften verwirklicht ist. Aber die blutig grausamen Streitigkeiten haben auch diese Gemeinschaft immer wieder zerrissen. Immer und immer wieder haben religiöse und politische Idealisten gemeint, dass sie sich vom Unrecht in dieser Welt abgrenzen und nun die wahrhaft gerechte Gemeinschaft aufbauen können. Die Täufer haben das versucht, die ersten Siedler in Amerika, die französischen und die kommunistischen Revolutionäre und viele, viele andere mehr. Und hier in unserem Land hat mancher Patron in seiner Familie gedacht, dass er in seinem Betrieb die Gerechtigkeit aufrichten kann. Oder dass wenigstens in unseren Familien alles nur noch gerecht und gut und liebevoll zu und her geht. Immer wieder der Wille und immer wieder wurde Gott enttäuscht. Auch von uns. Eine lange Friedenszeit hat Gott unserem Land geschenkt. Ungewöhnlich schwache und doch stabile politische Ordnungen und in ihrem Schutz eine blühende Wirtschaft und ein gewaltiger Wohlstand. Aber wenn Gott von all diesem Guten nur einen kleinen Teil für sich zurückfordert, was geschieht dann, liebe Gemeinde? Wenn Gott uns nur zum Beispiel daran erinnert, dass die Bibel tatsächlich das Buch aller Bücher ist und dass aus ihrem Reichtum all das Gute auch in unser Land hineingeflossen ist, aber dass dieses Buch keine 20 Minuten Wahrheit ist und auch kein unterhaltsames Heftlein mit einer schönen Geschichte, sondern ein Buch, das uns auch unangenehme Wahrheiten sagen will, weil es uns hineinführen will in einen Frieden, der wahrhaftig ist, und dass Gott deshalb von uns mit vollem Recht erwarten darf, dass wir uns für dieses Buch die nötige Zeit nehmen und nicht nur kurz darin blättern und es dann als unbrauchbar zur Seite legen. Wenn Gott uns daran erinnert, dass er alles Recht hat, dass in unserem Land nicht nur die nützliche und unverzichtbare Rechenkunst und die Sprachen gelernt werden, sondern dass auch er das Recht hat, dass alle die 10 Gebote kennen und von den Psalmen wissen. Wenn dieser Anspruch laut wird, dann reagieren die Menschen auch wieder empört und aggressiv und wollen diese Zumutung, wie sie es empfinden, zum Schweigen bringen. Oder wenn jemand wieder aufdeckt, dass ja die westliche Welt zu ihrer großen wirtschaftlichen Kraft gefunden hat, zu einem großen Teil auch durch das Geschenk von dem Rhythmus der 7 Tage, dass durch diesen Rhythmus die Kräfte regeneriert und neu ausgerichtet werden konnten und dass deshalb der Sonntag nicht einfach das Privateigentum von jedem Einzelnen ist, sondern ein Geschenk, von dem wir Gott auch etwas zurückgeben müssen. Wenn jemand an das erinnert, wird ihm auch hier auf den Kopf geschlagen, was er für komische Ideen habe, dass die Freizeit nicht unser Privateigentum sei. Oder ein letztes Beispiel. Wenn jemand daran erinnert, dass doch trotz allem noch immer die allermeisten Menschen in unserem Land getauft worden sind, und dass sich darin ja doch zeigt, dass noch immer Jesus seine Hand über unserem Volk hält und zum Blühen bringen möchte, was aus den Schriften Israels uns gegeben worden ist. Auch da reagieren die Menschen aggressiv und empört und sagen, nein, alle Religionen, auch die fernsten, die nie hier eine Rolle gespielt haben, sollen die gleichen geringen Rechte haben. Eigentlich keine Rechte. So, liebe Gemeinde, geschieht in mancherlei Weise dasselbe, was zur Zeit von Jesus geschehen ist. Die Bauleute verwerfen den Stein, der von Gott dazu bestimmt ist, der Eckstein zu sein. Der Jesus, der als einziger mit den Heiligen Schriften den Hintergrund hat, breit und stark genug, so dass er in unserer komplexen Welt eine Gemeinschaft der Liebe, der Hoffnung, der Einsatzfreude aufbauen könnte. Dieser Jesus wird von den Meinungsmacher und Verantwortungsträger als unbrauchbar verworfen. Und so reagiert Gott, wie er es gesagt hat. Die Zäune werden niedergerissen und die Dornen und Disteln wuchern. Auf den Chefetagen macht sich die unanständige Gier nach immer noch größeren Gewinnen breit. Und in allen Volksschichten wuchern Ehebruch, Verleumdung, Neid und viel anderes, das die Liebeskraft zersetzt. Immer noch mehr Berater, Psychologen, Supervisoren, Animatoren sollen diesen Schaden heilen und die Gemeinschaft beieinander halten und das Gemeine und Böse irgendwohin ableiten. Vergeblich. Wenn der Eckstein fehlt, zerfällt die Gemeinschaft, die fähig ist, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Umso mehr, liebe Gemeinde, dürfen und wollen und sollen wir uns heute wieder dankbar zu Herzen nehmen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden und bleibt es. Zwar wird auch heute Jesus als unbrauchbar beiseite geschoben, aber Gott hat es anders bestimmt und so gilt es. Und es ist auch für uns verlässlich. Wir wissen, keine Gemeinschaft hier auf Erden, weder die geringsten und kleinsten, noch die allumfassend größten, keine Gemeinschaft hier auf Erden kann die gerechten Erwartungen an sie erfüllen. Auch in unseren Familien, in unserem Dorf, in unserem Land muss Gott viel Enttäuschendes sehen. Aber dennoch, hier oder dort, erfüllt Gott Menschen mit einem klaren Urteilsvermögen, dass sie diese Zustände der Welt erkennen können, wie sie sind, aber dass sie sie nicht gleichgültig mit einem Schulterzucken hinnehmen, sondern sich darüber schämen, dass es so um uns steht, dass sie es bereuen, weil sie selber nicht unschuldig sind daran. Und dann bei dem Eckstein die Ausrichtung suchen, die Vergebung und den Dank über diese Vergebung. Hier oder dort tut Gott dieses Werk an den Menschen. Und so baut er die Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe. Diese Gemeinschaft, die zu ihrer Vollendung kommen wird, wenn die Toten auferstehen und wenn er uns unsere Wohnungen zuweist bei seinem Vater, der in den Himmeln ist. Amen.